ARD.
Ihr hört den Sonntagstalk mit Bärbel Schäfer von SR1 und HR3. Uns bekommt ihr in der App der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Heute ist bei mir zu Gast im Sonntagstalk Meltem Kaptan, eine Frau, die irgendwie alles kann. Silbernen Bären abgeräumt als beste Schauspielerin bei der Berlinale vor knapp 2 Jahren. In LOL dabei gewesen als Comedian, in den USA in Musicals gesungen, Marburg und Istanbul, hat sie Malerei und Grafik studiert. Und die Frau kann kochen und backen und dazu auch noch Fernsehsendungen moderieren. Jetzt ist Meltem zu sehen im aktuellen Kinofilm Alter weißer Mann. Der wird gespielt von Jan-Josef Liefers. Meltem, wo erlebst du alte weiße Männer? Hattest du schon mal Kontakt zu ihnen?
Sie sind überall und eventuell auch hier und da in uns selber.
Sie schlummern auch in uns?
Mhm.
Das wird spannend heute. Ich freue mich auf dich. Meltem Kaptan, bis
ich
gleich.
Ich freue mich, bis gleich.
Meltem Kaptan ist im Sonntagstalk und im Kino gerade zu sehen. Im dritten Teil der Schule der magischen Tiere spielst du Dolores, die Direktorin des Naturkundemuseums. Und in der Komödie Alter weißer Mann spielst du dessen Assistentin Kira Stüfek, die es wirklich nicht leicht hat mit ihrem Chef.
Da ja, sagst du was.
Ist Geduld deine Stärke, liebe Meltem?
Ja, also von der Kira Stüfek, so, ich würde mal sagen semi. Sie muss ihn immer wieder darauf hinweisen, dass es so nicht weitergeht, hat aber wirklich auch ein großes Herz für ihn.
Es ist ein bisschen ambivalent. Was geht denn so nicht weiter? Denn unser guter Jan-Josef Liefers ist ja als Heinz unter enormem Druck.
Ja, er ist unter sehr enormem Druck, denn die Firma, in dem er arbeitet, die sind natürlich, die müssen sich wandeln, mit der Zeit gehen. Also Change ist das große Stichwort. Und so wie das im Leben ist, einige machen den Wandel mit, die anderen bleiben hängen und die anderen tun sich etwas schwer. Und er gehört eher zur dritten Gruppe, er tut sich schwer. Und die Tüfek versucht ihn da so ein bisschen auf die Sprünge zu helfen.
Was ist er denn? Also merkt er, er ist irgendwie blind für die eigenen Privilegien? Ist er unemanzipiert? Ist er rassistisch? Ist er sexistisch?
Er ist unbedarft. Er ist tollpatschig. Er ist manchmal so mit sich selber am Hadern und in seiner Gedankenwelt und übersieht dabei eigentlich, was so die Hintergründe seines Gegenübers sind. Und dann stolpert er in Fettnäpfchen. Aber nicht aus einer Boshaftigkeit heraus, sondern einfach aus einem, einer Ungeschicktheit heraus.
Naja, diese Ungeschicktheit kann natürlich zur Konsequenz haben, dass man andere dann damit verletzt. Also wenn man immer noch, ich sage es in Anführungsstrichen, von Indianern und nicht von indigenen Völkern spricht zum Beispiel und so weiter, dann bist du ja auch dabei, andere zu verletzen. Also ist ja nicht so, dass es für ihn auch erst seit gestern aktuell ist. Aber er hat das irgendwie offensichtlich alles verpasst als Vertriebschef bei Fernfunk.
Ja, aber wir sind natürlich jetzt in einer Zeit auch, wo Menschen dir den Spiegel vorhalten. Mhm. Ja, früher haben sie die Dinge runtergeschluckt. Mittlerweile durch Internet und Co. können Menschen ihre Meinung sagen. Sie können mit einer Lobby auch zusammenfinden und sagen, jetzt nicht mehr so. Das ist diffamierend und wir möchten das nicht mehr. Wir wollen diese Begriffe nicht mehr und wir wollen diesen Umgang nicht mehr. Es ist lauter geworden. Und das ist, glaube ich, etwas, da passiert auch mit dem Heinz, wie mit vielen anderen in der heutigen Zeit, genau das. Die sagen, oh, okay, es war mir gar nicht bewusst, dass das verletzt hat. Ich muss jetzt umdenken. Und das ist halt genau die Phase, wo man dann aktiv wird und wo der Heinz halt versucht, auch Dinge zu verändern. Aber es ist ein Übergang. Und in diesem Übergang müssen wir, glaube ich, miteinander ein bisschen toleranter sein und vielleicht auch 5 gerade sein lassen. Aber die Bemühung, wirklich auch oder das Bestreben, Dinge dann verändern zu wollen und zum Beispiel auch eine inklusivere Sprachkultur dann anzustreben, ist ja positiv.
Allerdings. Und irgendwie ist vielleicht Waldstätten auch nicht gerade Berlin. Und da ist man irgendwie nur noch mit weißen Hetero-Gesichtern auf Werbekampagnen für seinen Fernfunk noch ganz gut durchgekommen. Die Realität sieht ja nun mal zum Glück auch anders aus, ist sehr viel vielfältiger. Aber das heißt doch, haben wir einen Unterschied zwischen Stadt und Land? Ist das ein Generationsunterschied? Wie würdest du das beschreiben? Weil viele von uns sind ja auf dem Weg, viele verändern sich und sind ja auch froh über Veränderungen.
Ja, natürlich. Es hat aber auch mit Geschwindigkeiten zu tun. Ich glaube schon, dass es Orte gibt, da sind halt die Cluster so stark integriert, dass einfach diese Veränderung langsamer vonstatten geht. In Großstädten, wo der Puls natürlich ein ganz anderer ist, wo Menschen auch eher sich immer wieder mit neuen Reizen beschäftigen und dann auch auf diese Reize reagieren, die sind manchmal auch schneller in Veränderungen. Ne? Also deshalb ist da natürlich auch immer wichtig, wo findet die Veränderung statt und auch bei welchem Alter. Ne? Junge Leute können zum Beispiel auch eine inklusive Sprache oder das Gendern zum Beispiel auch viel schneller lernen, weil sie ja generell auch Sprachen schneller lernen können. Das hat auch mit Hirnstrukturen zu tun. Und ältere Menschen brauchen vielleicht ein bisschen länger. Das ist natürlich, das hat mit ganz vielen Komponenten zu tun.
Wie werden wir denn die beste Version unserer selbst, damit das Zusammenleben eben auch klappt? Also im Grunde ist ja Kommunikation wie so ein sozialer Schmalz. Wie komme ich auf dich zu? Wie kommst du auf mich zu? Wie begegnen wir uns? In welchen Räumen?
Begegnen wir uns überhaupt?
Wir sind eigentlich nur...
So, haben wir so eine Angst, Falsches zu sagen oder und das Gegenüber zu verletzen, dass wir so verharren plötzlich in der Stockstarre. Ich glaube, das ist genau das, was auch der Film aussagt. Es gibt ja die Szene am Ende, wo alle an einen Tisch kommen. Wir müssen an einen Tisch, wir müssen gucken, wir müssen uns aneinander reiben. Wir dürfen unterschiedliche Meinungen haben, aber das ist das Wichtige. Wir müssen aufhören, nur um uns herum zu kreisen, sondern das Gegenüber anzuschauen und einfach mal zuzuhören. Was sind eigentlich deine Beweggründe? Was hast du für einen Erfahrungsrucksack? Warum denkst du, wie du denkst? Und ich glaube, das ist der Weg zu einer guten Kommunikation und zu einer Gesellschaft, die trotzdem zusammen funktionieren kann, auch wenn sie in sich, sage ich mal, polarisiert ist so durch die Meinung. Aber Meinungspluralismus, das darf ja existieren, aber wir sind trotzdem alle Kinder dieses Landes und müssen letztendlich alle an einem Tisch sitzen
können.
Ganz
genau. Humor ist eine Strategie, um Abstand zu den Absurditäten des Alltags zu bekommen, darüber zu lachen, sich frei zu machen. Humor hilft uns, in unserer eigenen Kraft zu bleiben und fördert Resilienz. Wer sagt das? Mein heutiger Gast, Meltem Kaptan. Und sie ist unser Gast im Sonntagstalk von SR1 und HR3. Ich bin Bärbel Schäfer und Humor ist wirklich etwas, was dich durch dein Leben begleitet. So ein schöner roter Faden oder ein dickes Tau, Meltem.
Dickes Tau, was für ein schönes Bild, Bärbel. Ja, das ist tatsächlich, also es ist meine Überlebensstrategie. Glaube ich. Ich brauche das tatsächlich, um in meiner Kraft zu bleiben, um Ängste loszuwerden, um mich locker zu machen, weil es ist alles so verkrampft, es ist alles so schwierig, auch im Sinne von, wir erlauben uns keine Fehler, ja, also Fehlerkultur, ganz großes Thema, findet irgendwie nicht statt und deshalb, glaube ich, muss man sich selber mit Humor betrachten und alles um sich herum und dann macht man sich locker.
Und das war schon in der Schule eine Strategie von dir oder würdest du sagen, jetzt erst im Job stellst du das fest, dass du das kannst? Also trainiert hast du ja schon wahrscheinlich auf anderen Bühnen, ja?
Also das ist natürlich auch mit der Zeit gekommen und man sagt ja auch, es gibt ja auch den Spruch, also Leid plus Zeit ist gleich Humor. Ja, man muss manchmal auch Dinge sacken lassen.
Oh mein Gott, dann hast du sehr gelitten. Ich würde dich jetzt, würden wir uns direkt gegenüber sitzen, liebe Meltem, sofort in den Arm nehmen.
Aber tatsächlich glaube ich schon daran, dass es wirklich eine Strategie ist, mit Dingen umzugehen, die einen berühren und auch so, ne, die einen betroffen machen.
Magst du eine deiner Schmerzinseln mal benennen?
Ja, natürlich ist auch das Thema Integration, ja, oder wie verstehe ich mich als jemand mit Migrationshintergrund, immer auch ein Thema von meinen Bühnenprogrammen und so weiter. Und ich versuche da einen coolen Umgang zu finden und zu sagen, hey, letztendlich, guck mal, sind wir doch gar nicht so unterschiedlich. Ja? Und ich komme halt aus einem Haushalt, da hat Integration immer schon ein super wichtiges Thema. Und da geht es nur, indem wir gegeneinander, ne, aufeinander zugehen. Und es gibt so tolle Integrationslotsen und Helfer, Leute, die auf den Flächen sind. Ich finde es deshalb immer so traurig zu sagen, Integration ist völlig gescheitert. Da denke ich, nee, Leute, ist es nicht. Sonst würde ich hier nicht sitzen. Sonst dürfte ich nicht als Postmigrant Deutschland mitgestalten. Also es sind Dinge, haben sich verändert. Heutzutage haben wir so viele Menschen, die moderieren. Bärbel, das weißt du selber, die erste, ne, als da die erste Moderatorin mit Migrationshintergrund im Fernsehen war, habe ich fast geweint, weil ich das so toll fand. Das heißt, das ist ja alles Entwicklung.
Ja, dass Role Models da sind, dass Menschen natürlich da sind, die deinen Weg gehen und du auch eine Vision entwickeln
voll
kannst. Klar.
Und die waren für mich immer ganz wichtig. Ich bin wiederum für die anderen, die jetzt kommen, sprechen mich immer wieder Leute an und sagen, ey, ich ziehe mir da so viel drauf raus aus dem Weg, den du gehst, finde ich toll. Also, dass man da diese Entwicklung auch sieht. Und deshalb kämpfe ich immer so dagegen, zu sagen, hey, jetzt nicht immer alles so, ne, mit Schwarzmalerei, sondern gucken,
aber sind
wir
dazu negativ? Also, ich meine, wir wissen ja schon, es gibt No-Go-Areas, es gibt Bereiche, wo rechte Parteien enorm hohe Zahlen haben. Es ist ja auch so, dass es einen Widerstand gibt von Menschen, auch in unserem Land, die eben kein gemeinsames Wir wollen, kein gemeinsames Herz öffnen wollen, ja.
Also ich sage immer so, wenn man mal genau guckt, ne, wenn man mal, dann sage ich jetzt mal den Bio-Deutschen, das ist ein schlimmer Begriff, aber ich sage jetzt mal fragt so, guck doch mal um dich herum, schau mal genau hin in deinem Alltag, dann sagen sie, ach stimmt, da sind doch ganz viele Menschen mit Migrationshintergrund, die meinen Alltag auch gestalten, mit denen ich schon in Berührung bin. Ich habe da doch einen Arzt mit irgendwie iranischem Hintergrund, das ist ein ganz guter Arzt und ich habe da hier auch mein Gemüsehändler. So, und dann merkt man, hey, wenn du genauer hinguckst, siehst du doch, dass da Dinge schon funktionieren. Mhm. Aber das ist es halt, das ist die Perspektive. Ja, auf was fokussierst du? Fokussierst und du immer auf das, was, und das ist natürlich so, das ist ein ganz langer
Bubble
Weg noch.
Oder ja, drehst du mal das,
ja, oder siehst du den, oder siehst du halt auch, wo die Integration nicht stattfindet. Und das ist ja tatsächlich so, es gibt ganz viele Wege, die wir noch gehen müssen. Und es ist auch so, dass es schwierig ist, ganz klar. Aber du kannst sagen, okay, das Glas ist komplett leer oder es ist ein bisschen voll, es ist immer die Perspektive. Mhm. Und ich glaube, dass es Kraft gibt zu gucken, was haben wir eigentlich für positive Integration. Geschichten. Das ist meine Sicht der Dinge. So bin ich halt aufgewachsen, dass ich halt eher gucke, so, was ist eigentlich schon hier geschaffen worden und wie können wir anknüpfen?
Du bist ja auch aufgewachsen in einer Kindheit der offenen Tür. Wir können uns gleich mal zurückbeamen vor 30 Jahren ins Münsterland, aber es ist ja schon ein Thema, was dich eben auch dein Leben lang begleitet. Du könntest es jetzt ja nicht ablegen, dich häuten und sagen, habe ich nichts mit zu tun.
Bärbel, das Ding ist ja genau das ist es ja letztendlich. Du bist automatisch, auch wenn du Kind dieses Landes bist und du bist letztendlich, bist du, sage ich mal, hier geboren und aufgewachsen. Ja, es hat beide Seiten. Irgendwo bin ich dankbar darüber, dass ich Dinge auch verändern kann. Mhm. Andererseits denke ich mir, Mensch, weißt du, ich würde auch gerne einfach mal über Dinge reden, wo das mal kein...
Machen wir auch, aber du spielst in einem Film mit, der heißt Alter Weißer Mann und der ist Bio-Deutsch und hat noch gar nichts kapiert.
Richtig, genau. Aber es geht halt darum, du hast immer natürlich auch Zeiten, wo du sagst, ich möchte eigentlich jetzt, und das geht immer hin und her, ne? Aber viele aus meiner Generation, wir sind halt noch in so einem Übergang und du bist automatisch, hast du die Funktion, Integrationsberaterin oder Brückenschaffende.
Ich freue mich sehr, dass Meltem Kaptan endlich mal mein Gast ist. Und wenn ihr LOL liebt, so wie ich, dann habt ihr sie bestimmt gesehen in der jüngsten Staffel. Wenn ihr Kinogänger seid, dann gibt's einen aktuellen Film, der handelt vom alten weißen Mann. Die Komödie ist seit Donnerstag im Kino. Und gespielt wird der alte weiße Mann von Heinz, von Jan-Josef Liefers. Der findet queere Menschen seltsam, Bürotassen mit Schofi-Sprüchen, glaube ich, super. Der ist null reflektiert und eskaliert aber schnell mal. Also der hat irgendwie eine ganz kurze Zündschnur, weil sein Leben auch gerade so ein bisschen zusammenbricht. Warum?
Ja, auf dem Kopf steht, weil man von ihm erwartet, dass er sich ganz schnell verändern muss, mit der Zeit gehen muss. Und er hat es sich eigentlich gemütlich gemacht so. Ne? Und es ist einfach zu viel von ihm verlangt in der ganz kurzen Zeit. Und der arme Mann ist einfach überfordert.
Er ist auch so ein bisschen alleine. In der Familie hat man ja das Gefühl, das ist so, keine Ahnung, als wenn so Kakerlaken weglaufen, wenn das Licht angeht. Wenn er nach Hause kommt, die eine ist in Berlin, die andere übernachtet beim Freund, die Frau joggt und baut sich ein eigenes Unternehmen auf, der Sohn ist auch irgendwie unterwegs. Also wenn man jetzt nicht nur auf seinen Firmenzirkel bei Fernfunk guckt, wo es brennt und er vielleicht seinen Job verliert, ist er auch zu Hause mit jüngeren Generationen, um dieses alte Weißer-Mann-Syndrom ein bisschen abbauen zu können, nicht so richtig im Gespräch, oder?
Ja, und das ist es, glaube ich, ne? Und das ist eigentlich auch genau, was uns ja auch umgibt. Die Leute drehen sich nur um sich selber. Er hat ganz viele Reize, auch durch den Job und so weiter, und ist nur bei sich. Und ich glaube, das kennst du wahrscheinlich auch, Bärbel. Es gibt Menschen, die gucken dir noch nicht mal mehr in die Augen, Horror, wenn sie mit dir sprechen. Und du merkst, sie sind so bei sich selber, ob du jetzt nackt vor denen sitzt oder, ne, es würde nichts ausmachen. Und das ist
ich überlege noch, ob ich so weit gehe, Meltem, aber du hast dann mit Elias Mbarek und Jan-Josef Liefers komm, müssen wir noch ganz lange drüber reden, Elias, in der Regentonne. Gut, das Handtuch war ein bisschen klein.
Das war sehr klein, das Handtuch, mit dem ich ihn dann abtupfen wollte, als so nass aus der Tonne kam. Ja, ich weiß, aber darum geht es nicht.
Soll man alten weißen Männern den Mund verbieten, weil sie momentan nicht mehr genau wissen, was sie reden? Wir hatten es rund um die Buchmesse auch mit Thomas Gottschalk.
Ja, man sollte sie an der Hand nehmen und sie liebevoll führen in die heutige Zeit vielleicht. Also ich glaube, das Schlimmste, was passieren kann, Bärbel, ist, wenn wir nicht mehr miteinander reden, wenn wir gar nichts sagen, sondern es geht darum tatsächlich, es gibt nicht den Alten, es gibt nicht den Deutschen, es gibt nicht den Migranten, nicht die Frau, sondern wen habe ich vor mir sitzen? Was hat der für eine Erfahrungswelt? Ja,
also geh erstmal in meinen Schuhen, trag meinen Rucksack, versteh mich.
Okay, versteh mich einfach und ich finde dann, ja, hör dir doch mal meine Seite an. Und vor allen Dingen, guck mal, warum ich so denke, wie ich denke. Ohne Wertung. Einfach erstmal aufeinander zugehen und eine andere Meinung existieren lassen, daneben stellen lassen.
Offenes Herz, offenen Kopf, und dann merkt man auch den Wind des Wechsels oder ist bereit, den Weg dann vielleicht mitzugehen. Also es setzt ja voraus, ich habe Verständnis für dich, ich höre dir zu, aber umgekehrt auch, und wir treffen uns dann in der Mitte.
Richtig. Und meistens,
wenn ich die Kommunikationsberaterin Melten Kaptan, ja, mal ganz kurz.
Ja, aber ich öffne mich immer dann, wenn ich merke, dass jemand auch wirklich interessiert ist oder sich selber auch öffnet, dann öffne ich mich doch. Und darum geht es doch, sich zu öffnen letztendlich. Und ich kann zum Beispiel, mich kannst du fragen, wo kommen deine Eltern her oder was ist dein Migrationshintergrund? Für mich ist es vielleicht in Ordnung, weil ich damit nicht einen Schmerz verbinde. Jemand anders verbindet vielleicht damit aber eher einen Schmerz. Und dann ist es doch gut zu fragen, ist das für dich okay, wenn ich diese Frage stelle und nicht so. Das heißt, ist doch besser, als wenn ich Angst habe, Fehler zu machen und gar nicht mehr diese Person
kennenlerne. Nee, das ist ja schlimm, und das haben wir ja eigentlich auch sehr viel, dass wir dann verschweigen und versteinern, ja, und gar nichts mehr sagen, ja, als hätten wir uns den Mund zugenäht. Aber wir reden jetzt zum Beispiel wieder über dieses Phänomen der älteren Männer, die den Wechsel nicht so richtig schaffen. Aber man könnte ja auch sagen, hey, sind denn, weil du es gerade angesprochen hast, sind die Geschichten der Generation deiner Eltern, deiner Großeltern, sind die ausreichend erzählt? Gibt es dafür genug Sensibilität? Also man könnte ja auch sagen, vielleicht müssen wir eigentlich sogar erst noch mal andere Geschichten erzählen und ganz woanders hingucken.
Ja, also ich glaube, wir müssen erstmal, glaube ich, verstehen, es gibt nicht nur eine Geschichte. Mhm. Und ich glaube, Interesse für verschiedene Geschichten generell haben. Die Grundhaltung, also diese Haltung, ich glaube, darum geht's, mit der man durchs Leben geht. Dass man nicht davon ausgeht, es gibt nur die eine Wahrheit, oder auch dieses Klasse, ist es richtig oder falsch. Gar nicht mit diesem richtig oder falsch an Menschen oder Geschichten oder Lebensgeschichten herantreten.
Nicht entweder oder.
Nicht entweder oder, sondern nicht diese Wertung muss raus. Ich glaube, weil das ist halt gleichzeitig Fehlerkultur. Und ne, das heißt, tatsächlich den Menschen erstmal zuzuhören.
Okay.
Und deshalb, klar, so viele Geschichten wie nur möglich aus den verschiedensten Generationen, Hintergründen. Ich liebe diese Szenen zum Beispiel auch zwischen dem Opa und dem Enkel, wo der Opa will eigentlich wieder nur das Enkelkind wieder spüren und annehmen. Und das Enkelkind sagt, aber du und deine Zeit und was du sagst und deine Formulierung. So, und das heißt, sie haben sich verloren.
Meltem Kaptan, Schauspielerin, Comedian, Moderatorin. Und mit Radio-Comedy hast du angefangen. Läuft das eigentlich noch richtig? Radio, hast du noch eine Lieblingsradio-Comedy? Ich habe gerade überlegt.
Oh, also SWR, vielleicht sagt dir ja Onkel Fisch was, ne? Das Duo,
ja,
warst ja über Jahre. Ich habe ja auch mit 1 Live angefangen und Radio-Comedy, und ich liebe immer noch, was die machen, und die arbeiten für ganz viele Sender. Und eine Lieblings kann ich, glaube ich, nicht sagen, aber es gibt viele, aber Radio-Comedy ist schon eine tolle Sache.
Und damit hast du begonnen und schwupp warst du irgendwie bei Nightwash und mit Stand-Up im TV. Gastgeberin in Kabarettsendungen wie Ladies Night, aber dieses vor dem Publikum auftreten und spüren, so Lachsalven spüren, das Zurückkommen der Lachwelle. Was macht das mit dir?
Also ich finde, es gibt einfach nichts Schöneres, als Menschen lachen zu hören. Weil Lachen ist irgendwie sowas Befreiendes. Und ich merke ja, wenn man dann irgendwie bei so einem Soloabend am Anfang, es hat immer mit dem Tag zu tun, dann ist es Freitagabend, du merkst, die Leute haben so die ganze Woche noch in den Knochen, teilweise schweift ihr Blick ab und so. Und dann irgendwann sammelst du sie so ein und sie lachen gemeinsam. Und du merkst richtig, wie so das abfällt von den Leuten, wie es immer losgelöster ist. Und ich glaube, diese Escapes, ne, fliehen können vom Alltag, so, das ist so wichtig in der heutigen Zeit, weil ich meine, wir haben viel Mist um uns herum. Von Krieg, von hier, Zukunftsängste und so weiter und so fort. Corona hat uns ja auch in so einen komischen Vibe gebracht. Und wenn man das vergessen kann, das ist toll.
Also ich merke schon, der Freitag scheint ein guter Abend für Comedy-Programme zu sein. Von wem hast du denn den Humor geerbt? Von Mama Melek oder von deinem Vater Ömer?
Ach, beide haben das. Mein Papa lacht aber mehr so in sich hinein. Aber der hat so einen ganz feinen Humor. Und meine Mutter ist so, wenn die lacht, hörst du sie im nächsten Dorf noch. Also es ist wirklich... aber ich glaube, ich würde sagen... Eher die Mama tatsächlich. Also, sie ist auch so eine Laberbacke wie ich. Und wenn man viel labert, dann.
Ach, da, also man kann vieles über dich behaupten, aber das doch nicht, Melte. Also, die Worte sprudeln, aber das ist ja auch gut. Das heißt ja auch, Gedanken sprudeln, du beobachtest die Welt, du beurteilst Welt, du ordnest ein und lässt das alles raus. Ist ja besser, als wenn du jetzt so, für mich auf jeden Fall in dieser Situation, als wenn du ein ganz stiller Mensch
bist. Also, ich glaube, ich mag Menschen, und das hat meine ganze Familie, und das habe ich von denen, wirklich von meinen Eltern. Meine Mama ist ja Lehrerin gewesen, mein Papa Papa hat auch immer, auch der hat als Fußballtrainer auch gearbeitet und hat immer geguckt, dass junge Leute zusammenkommen, auch mit Migrationshintergrund, deutsche Mannschaften. Also dass eigentlich das Miteinander immer funktioniert. Und ich glaube, meine Eltern lieben Menschen. Und glauben daran, dass Menschen sich auch entwickeln können und glauben an das Gute im Menschen. Die haben das bis heute noch bewahrt. Und ich glaube, das haben die mir mitgegeben. Und wenn du Menschen spannend findest und interessant findest, dann schlüpfst du auch gerne in ihre Rollen oder dann besprichst du sie auch gerne auf der Bühne. Aber dieses Interesse, glaube ich, für den Menschen muss da sein.
Und ist es wichtig, wenn man dich heiratet, wenn man mit dir befreundet ist, dass das Gegenüber auch Humor hat?
Ich finde manchmal ganz trockene Leute auch super. Oder ich finde Leute, also wie gesagt, wenn mein Papa lacht, dann lacht er in sich hinein. Du hörst ihn nicht, dann kratzt er sich immer mit seinem kleinen Finger hinten am Ohr. Aha. Und ich merke, okay, es gefällt ihm. Okay. Aber er lacht nicht laut. Also Menschen sind ja ganz, ja, aber ja, ich mag die stillen Menschen, ich mag die lauten Menschen, ich mag einfach menschliche Vielfalt. Ich liebe das Bunte.
Ist dein Mann, der ist ja beruflich Anwalt, ist der jemand, der einen guten Humor hat?
Voll.
Konnte er dich damit catchen, ja?
Ja, aber der ist, er lacht gerne, ja, wir haben, glaube ich, wir blödeln gerne zusammen rum. Also wir haben so eine Blödelschiene, können aber auch über ernste Sachen gut reden. Also generell können wir gut reden. Ich glaube, das ist das, was uns so, ja, über die Zeit bringt.
Kindheit im Münsterland, ein offenes Haus, sagst du? Hast du Geschwister? Musstest du irgendwie ein Instrument lernen oder
ja,
warst du sportlich?
Ja, es war in Harsewinkel, um genauer zu sein, wirklich im tiefen Ostwestfalen. Da war nicht viel, wir hatten kein Theater, wir hatten nichts. Das heißt, meine Schwester und ich haben viel gespielt und sind dadurch kreativ geworden. Also, dass so blöd das klingt, aber dieses wenig, was wir hatten, hat dazu geführt, dass wir aus uns heraus schöpfen mussten und dadurch, glaube ich, ein kreatives Potenzial auch entwickeln konnten.
Aber deine Schwester ist ja nicht so in die Comedy-Bühne.
Aber die ist, die singt, die ist Tänzerin, Choreografin, also die ist
auch kreativ.
Auch sehr kreativ, ja. Genau. Bei uns offenes Haus tatsächlich, meine Mama hat auch als Integrationsberaterin gearbeitet und halt, sie war halt tatsächlich Vertrauenslehrerin und hatte, bei uns war wirklich die Tür, die stand immer offen, Telefon 24 Stunden und wenn Familien Probleme hatten mit deutschen Schulen oder wie auch immer, waren sie da und wir haben geholfen so und wirklich auch alle so. Und deshalb, das war, glaube ich, prägend tatsächlich. Mhm. Auch mit dem, wie ich, glaube ich, jetzt gerade Menschen begegne. Und ich habe eigentlich auch diese Mentalität, ich habe eine offene Tür und jeder, ob Nachbar oder sonst jemand, kann immer vorbeikommen. Das finde ich einfach einen schönen Gedanken und den lebe ich eigentlich, ja.
Sie backt und kocht mit Leidenschaft. Derzeitiges Lieblingsrezept. Man hat ja immer eins, was man immer so eine Zeit lang...
Es ist und bleibt Wiener Schnitzel mit einem guten Kartoffelsalat. Sorry, aber da geht einfach...
Kartoffelsalat mit Gurke oder nur Kartoffelsalat?
Nee, ja, mit Gurke ist auch toll.
Mm. Und bist du dann jemand, der, wenn er ein Lieblingsrezept hat, es immer wieder triggert oder... Ich mache das so, bis ich alle Freunde durch habe mit dem Rezept, dann brauche ich was
Meine
Neues.
Mutter ist so. Die hat dann einen Kuchen entdeckt, das ist ein Flaumkuchen, dann wird jedes Wochenende kommt dann dieser Flaumkuchen. Man sagt, Mama, ja, aber wir wollen ihn ja auch irgendwie in Ehren halten. Also, nee, ich versuche schon Variationen reinzubringen. Ich möchte diese Gerichte auch vermissen und dann wieder eine Geschmacksexplosion haben, wenn ich sie dann bekomme.
Okay, Mama Melek, mit der hast du ein Kochbuch zusammen gemacht.
Ja.
Untertitel, das Beste aus zwei Heimaten. Wer kocht bei dir? Bist du das, dein
genau,
Mann?
Meine Superküche habe ich es genannt, weil die ist wirklich, meine Superküche ist Muttis Küche. Und es ist, das ist ja auch so ein bisschen mit dem Schwarzen Meer Einfluss. Ich habe tatsächlich, ich habe eine sehr bunte Küche, aber ich koche tatsächlich auch sehr vieles Türkische. Ich liebe türkische Eintöpfe und alles Dinge, die schnell gehen. Und türkische Küche muss nicht kompliziert sein. Man kann es auch mit Zutaten aus deutschen Läden machen. Und das war uns wichtig, glaube ich, meiner Mutter und mir, das zu zeigen, wie schnell und gesund auch türkische Küche sein kann.
Von meiner Freundin Shirin sagt die Mutter jetzt immer, oh, jetzt gibt's Gott sei Dank alle Gewürze, alles, was ich brauche zum Kochen. Am Anfang, als ich nach Deutschland gekommen bin, war das nicht so.
Ja.
Also Kochen und Backen hat eine Bedeutung für dein Leben. Was schenkt dir das denn?
Geselligkeit, ne? Also vor allen Dingen tatsächlich auch mit Leuten zusammen essen. Leute verwöhnen. Ich glaube, dieses Verwöhnen ist es, sich selbst oder andere zu verwöhnen und sie damit so ein bisschen zu umgarnen. Und es hat so was Warmes, Liebevolles, Mütterliches. Das alles ist für mich Kochen. Also ich liebe es.
Also bist du auch gerne Gastgeberin?
Ja, ich liebe das. Ich liebe zu verwöhnen, tatsächlich, ja.
Es gibt ja so unterschiedliche Prinzipien. Beim Backen habe ich immer das Gefühl, da muss man ganz penibel sich ans Rezept halten. Ja. Ja. Und beim Kochen, hau rein. Ja. Folge deiner Inspiration.
Ah, ich habe das mittlerweile auch schon so, ich weiß nicht warum, ob es an den Backsendungen lag, die ich moderiert habe. So. Ich habe mittlerweile freestyle ich auch beim Backen ein bisschen.
Echt?
Du ja, ich nehme Marmorkuchen und mache den dann plötzlich orientalisch und hau dann da noch so orientalische Gewürze rein oder mache dann irgendwie so Kurkuma rein. Und dann habe ich noch so, also so abgefahrene Sachen und die schmecken auch gut. Also ich experimentiere auch gerne beim Backen, es geht.
Und über den Gaumen spürst du dann Orte nach oder Erinnerungen?
Voll, total. Geruch und Essen verbinde ich wirklich mit Reisen, mit Orten, mit Omi, mit Menschen. Das ist Wahnsinn. Also
so ein warmes Gefühl von, ja, du machst die Tür auf nach 3 Wochen ja, Dreharbeiten und dann
Ich habe letztens meine Uni in Marburg besucht und da ist eine Stelle an einem Fenster gewesen, da hat es immer nach Istanbul gerochen. Und ich bin dahin und habe dann so geschnuppert mit der Nase und es roch immer noch nach Istanbul.
Okay, also, wie riecht Istanbul? Ich hatte mehr
etwas
Wasser.
Nostalgisches, altes Holz, aha, was so sich gewölbt hat, was warm ist, aber gleichzeitig so würzig riecht. Das ist Istanbul.
Also bist du wieder hin in diese Fensterecke und hast an
Sehr und ich schnuppe als erstes auch am Essen. Im Übrigen, wenn man etwas nicht gut riechen kann, sollte man auch die Finger davon lassen, weil meistens verträgt man es dann auch nicht.
Ah, okay. Also bist du, wenn wir beide essen gehen würden, würdest du erstmal...
Ja, ich rieche. Ich will doch an dir riechen und sagen, guck mal, vertrage ich die Werbel oder nicht? Nein, alles gut.
Ja gut, ist ja wirklich so, weiß man ja auch irgendwie ja, beim Sex und bei Berührung und so, kann man jemanden riechen oder kann man jemanden nicht riechen.
Klar.
Aber jetzt mal ehrlich, essen, du bist ja viel on Locations, du drehst, du hast am Set, da hat sich ja auch Küche gewandelt. Also
voll,
früher war das so schlafende Brötchen, wo sich nach 3 Stunden Dreharbeiten irgendwie der Käse hochgerollt hat, aber mittlerweile...
Ja, es ist auch gesünder geworden, das ist ganz toll und es ist auch da das Thema inklusiv, es ist halt, es wird an vieles gedacht, Menschen mit Unverträglichkeiten oder, ne, also ob vegane Küche oder glutenfrei oder was auch immer, also jeder findet was mittlerweile und das ist ja toll, das war früher nicht möglich, da gab es dann irgendwie, entweder hast du dann Currywurst und das war dann mit Schwein oder du hast die Nudeln gehabt, so, da konntest
ja, genau,
du auswählen,
mehr gab es auch ja, nicht. Aber mittlerweile könntest du ja auch das Catering problemlos und
manchmal,
nahtlos überleben.
Du glaubst es nicht. Ich bringe manchmal den Caterer, bringe ich dann so das Buch vorbei, dann gehen wir Rezepte durch, dann schreibe ich mir deren Rezepte, dann nehmen sie Rezepte von mir. Dann war also, ich bin irgendwann, muss ich aufpassen, dass ich dann irgendwie noch zum Drehen komme, weil ich mich immer mit denen
quatsche. Melde bitte an den Fett,
ja, genau, bitte vom Catering weg. Melde bitte vom Catering weg.
Oh, Essen ist sowas Schönes.
Ist was Tolles,
ja,
aber
ist
es ist halt, aber es setzt halt bei mir. Es gibt ja diese Menschen, ich wünsche, ich wäre so jemand, der essen könnte viel und wo es nicht ansetzt direkt. Ne?
Meinst du, dass das wirklich bei denen so ist? Manchmal denke ich, die gehen heimlich aufs Klo, übergeben sich, joggen 5 Stunden oder sagen, ich habe schon gegessen. Kennst du auch Leute, mit denen willst du abends essen gehen? Dann sagen die sind natürlich alle immer super, super dünn. Ich habe schon gegessen.
Ja, ja. Und es gibt dann, ich finde es aber ganz schlimm, wenn ich so reinhauen will beim Essen und jemand ist halt ganz langsam noch an dem einen Salatblatt dran, 1 Stunde lang. Und ich denke, ich kann ja jetzt nicht, es ist ein Geschäftsessen, ich kann ja jetzt nicht schon beim Schnitzel sein mit Kartoffelsalat, wenn sie noch bei dem einen Salatblatt ist. Dann versuche ich auch so, meine Geschwindigkeit runter zu beamen, was natürlich auch gesünder ist und mir gut tut, klar. Aber ich denke mir so, oh Mann.
Also ist doch mal schneller. Ja, die anderen essen häufig auch zu langsam. Und dann sagen unsere
Eltern
immer, ja, die
anderen Eltern sind
immer schuld. Stopf nicht so.
Nein, ich versuche mich ja gerade auch zu bessern. Ich versuche gerade auch bewusst und langsamer zu essen. Es gelingt mir nicht immer, aber ich versuche es.
Okay, der Versuch zählt. Du hast erzählt, du hast warst erst kürzlich wieder an deiner Uni in Marburg, da hast du studiert. Marburg und Istanbul sind deine Unistädte und in Amerika noch eine Gesangsausbildung.
Ja,
du wolltest es aber auch wissen, ja?
Ja, ich wollte halt auch reisen. Amerika, Kanada hat mich immer schon interessiert und dachte ich, guck mal, das machst du jetzt einfach mal und studierst dann da, machst Exchange-Programme und bewirbst dich da und so. Und ich habe das halt dann parallel gemacht und deshalb ganz, ganz viel Eindrücke gesammelt. Also das war für mich, für meine persönliche Entwicklung, glaube ich, ganz wichtig. Als
Was
jemand,
hast du
der aus Hasewinkel kommt.
Ja, ja, stimmt. Große Welt, U-Bahn und
das
so.
Das war's. Ich war so tatsächlich verdurstet, was verschiedene Kulturen und Dinge anbelangt hat, dass ich dann, als ich angefangen habe zu studieren, ich habe so einen Übermut bekommen. War so wie so ein Vielfraß. Ich wollte so viel aufsaugen, wie
ein
nur
Schwamm
geht. Wie so ein Schwamm. Und habe dann teilweise übertrieben auch. Ich habe dann irgendwie immer parallel studiert und habe dann irgendwie in anderen Ländern und habe versucht dann irgendwie da das Master mit dem zu kombinieren und so. Aber das brauchte ich und das war gut so. Und jedes Land hat mir was anderes gegeben. Also Amerika fand ich ganz toll, dass es war immer ein, ja, probier doch mal. Warum nicht? Wir gehen erstmal davon aus, dass du das hinkriegst. So. Mhm. Und wenn nicht, gucken wir mal. Also, und das fand ich diese Haltung. You can do it if you want to.
So Rückenwind und Zuversicht, ja, keine Zweifel.
Ja, natürlich heißt es nicht, dass es dann immer alles reibungslos klappt, aber zumindest Dinge so mit so einer Grundeinstellung zu beginnen, ja, und du machst Schauspiel und willst auch singen. Ja, warum nicht? Why not? You can combine it. Mhm. Und das ist in Deutschland immer so, wie jetzt?
Nee, du schreibst
jetzt,
ein Buch
wie du, und bist du jetzt Comedian? Warum drehst du denn jetzt? Nee, Moment, was sind sie denn jetzt, Frau Kapp? Dann sind sie jetzt Schauspielerin oder sind sie Comedian? Sie müssen sich ja entscheiden, das geht ja so nicht. Und das fand ich halt cool. Ja, warum eigentlich nicht? Du bist doch Künstler, also kannst du doch auch Unterschiedliches kombinieren.
Und deinen ersten Kinofilm, der war dann aber eben nicht in Amerika, sondern eine Actionkomödie in der Türkei gedreht. Mhm. Und das heißt, auf der Straße... Hast du Autogramme gegeben?
Ja, also das war so mein türkisches Bollywood, muss ich sagen. Also es war Wahnsinn, weil ich wirklich alle Stuntszenen auch selber gedreht habe. Und das war krass. Ich war froh, dass ich das überlebt habe, ehrlich gesagt. Okay. Aber also, es war so ein bisschen.
Trägst du diese Nackenschiene noch, Meltem, oder konntest du die mittlerweile wieder?
Also frag nicht, aber da war alles von Verbrennungen, Knalltraum. Also ich hatte, da war also das ganze Paket drin, es war schon wild. Aber ich will es nicht missen. Es war auf jeden Fall. Auch cool, weil türkische Comedy halt nochmal ganz anders funktioniert. Comedy funktioniert ja in jedem Land anders, weil es natürlich immer auf die Kultur gemünzt ist. Und das war aber so frech und das war so so schnell. Ja, es war so eine ganz schnelle Comedy und das habe ich also auch geliebt.
Also das heißt, man kann Humor gar nicht übertragen. Humor ist nicht immer international.
Überhaupt nicht. Du kannst zum Beispiel die ein und dieselbe Nummer könntest du nie... Ja, oder nur sehr schwierig in jedem Land spielen. Mhm. Du musst sie anpassen. Das ist so, weil Humor ist immer, ja, das ist immer, wie servierst du die Sache, aber auf welchem Tablett und dieses Tablett, auf welchem Tablett und wie du es servierst, das hat damit zu tun, wer vor dir sitzt. Also und welches, ja, welche Kultur vor dir sitzt.
Ja, ganz genau. Und dann ist natürlich auch nochmal eine Gewandtheit in der jeweiligen Sprache wichtig. Das sind ja Nuancen in Worten, die wir dann auch entsprechend legen können. Aber das heißt, man hört doch immer wieder, der eine oder andere deutsche Comedian war in Amerika, hat auf einer Stand-Up-Bühne gestanden. Sind dann eher westliche Welten, Deutschland, Amerika, haben die dann ähnlichen Humor, als würde man jetzt in Indien, in der Türkei oder irgendwo in Moldawien spielen?
Ah, es hat viel damit zu tun, bin ich auch klar. In einem Dorf oder spiele ich jetzt in so einer urbanen, hippen Stadt wie, weiß nicht, Istanbul mit 18 Millionen oder, ne, also dieses, klar, das hat viel auch damit zu tun, aber jeder Abend ändert sich ja auch schon alleine, wenn du in Deutschland spielst. Ja, du spielst, manchmal hast du ein bisschen älteres Publikum, zack, musst du ganz anders spielen.
Das heißt aber, du musst ja spontan auch variieren.
Ja, aber du musst schauen. Also ich habe immer zum Beispiel, bei mir war das immer so schon am Anfang, ich habe ganz lange immer hinter dem Vorhang, hatte ich immer geguckt, da ist meistens im Theater, hinter der Bühne ist so ein kleines Loch extra reingemacht. Und dann gehst du da mit dem Auge rein und beobachtest das Publikum, wie es sich hinsetzt, welches Pärchen mit sich jetzt schon anfängt zu streiten, welche ganz liebevoll sind, ob du mehr ältere Menschen hast, jung, wie ist das eigentlich so, mehr Frauen? Wie
Wer ist
so,
der typische Besucher, Besucherin, die Tickets kaufen für deine Touren?
Oh, ich liebe mein Publikum, weil es so bunt ist. Mhm. Also ich habe da die queere Community, dann ist aber sitzt da die Oma mit der Enkelin, dann ist da die türkische Familie, dann ist also so die moderne Türkin, aber mit der wiederum der Tante, die ein Kopftuch trägt und dann hinter den Reihen intellektuell. Also es ist bei mir irgendwie alles da und das finde ich super.
Du bist Schauspielerin, hast den Silbernen Bären abgeräumt für den Deutschen Filmpreis, den Deutschen Schauspielpreis. Du bist Comedian, hast Reichweiten-Ritterschläge bekommen und warst bei der jüngsten Staffel von LOL dabei. Das ist die Weihnachts-Edition, glaube ich, ne?
Ja.
Otto, Mirja Böß, Hänsel Brugger, Olaf Schubert. Wer zweimal lacht, in 6 lachfreien Stunden und dann fliegt man raus.
Oder lächelt, das reicht ja schon.
Durch Lächeln fliegt man auch schon raus, das ist ja Horror.
Mhm. Übermäßiges Lächeln wird als Lachen gewertet.
Nein, Lachen ist erst, wenn der Kehlkopf hüpft.
Nein, Also ich sage es dir wirklich, es war eher ein Lächeln so. Mhm. Und,
du hattest doch mit deinem Papa ein Vorbild hinterm Ohrkratzen mit dem kleinen Finger.
Ja, ich habe ja auch alles versucht, wenn du wüsstest, was ich bei LOL alles versucht habe, mit Selbsthypnose, Meditation und so. Es ist aber letztendlich, wenn ich dann jemand von der Seite anspricht, ja, bist du plötzlich, einmal hast du die Konzentration nicht so und dann zack, lächelst du halt. Und
wer war es? Ist ja was Olaf anderes. Schubert oder?
Ja, es war Otto einmal und Mirja hat mich von der Seite angequatscht und dann war es das. Und dann habe ich einfach nur, wie man das halt als Mensch macht.
Wie so ein Reflex.
Wie ein Reflex zurückgelächelt, weil ich ja eigentlich ein so positiver Mensch bin, glaube ich. So. Und das wurde
du müsstest eigentlich gegen deine Prinzipien handeln und das wurde bestraft, Meltem. Also ungerecht.
Es gibt ja Figuren, ja, die haben ja sowas Grimmiges sowieso schon, ja, sich angeeignet. Ja, für die ist das gar nicht so schwierig, aber bei mir, sobald ich auf die Bühne gehe, grinse ich oder lächle ich. So, das gehört zu meiner Figur, Bühnenfigur irgendwie. Und dass du das dann abtrainierst, ist schon hart.
Ist schon hart. Das kannst du auch in so kurzer Zeit ehrlich nicht abbauen. Aber du weißt wirklich nicht, wer aus dem Fahrstuhl kommt. Man denkt ja immer, ach komm, ihr seid vorher alle gebrieft.
Nee, wir werden ja so auseinandergehalten. Teilweise wurden wir die Nacht vorher in unterschiedlichen Hotels untergebracht, dass wir uns auf keinen Fall begegnen. Und da wurde echt drauf geachtet. Also auch vor Ort, wir haben uns nicht gesehen.
Hast du an traurige Ex-Haustiere oder sowas gedacht, um nicht zu lachen? Was war deine Strategie?
Ich habe an die ganz schlimmen Filme gedacht, traurige Filme immer wieder und so weiter. Ich fahre vielleicht eine Strategie, aber das hat halt nicht geholfen. Ich habe immer wieder neue Strategien. Dann, je nachdem, wie die Attacken halt waren. Irgendwann habe ich mir so schlimm aus Reflex auf die Zunge gebissen, dass ich fast schreien musste. Weil ich gedacht habe, was hast du denn jetzt gemacht? Aber es ging nicht anders, sonst hätte ich gelacht. Also es ist schon, Also
würde man dich nochmal fragen, würdest du nochmal ja
sofort sagen? Würde ich sofort machen, weil es ist so eine Out-of-Body-Experience, wie man so schön sagt. Also du kommst ja auch vor wie so Big Brother, du hast auch überall sind Kameras, überall, du hast auch das Gefühl, scheiße, ich kann auch nicht einfach mal jetzt kurz mal in meinen Achsel reinlachen, weil das wird man sehen. Aber es ist cool.
Also Gott sei Dank, aber du musst keine fiesen Känguruhoden oder sowas essen. Nee, es sind nur die Kameras,
wer weiß, was da noch passiert bei LOL. Also das Gute ist ja, die sind so verrückt drauf, dass ich glaube, da passiert noch viel.
Sind denn Profi-Comedians im Vorteil? Weil es waren ja auch schon Prominente dabei, die überhaupt nicht auf einer Comedy-Bühne stehen oder Comedy-Programm gestalten. Also
ich glaube.
Ist das ein Vorteil oder ist das eher ein Nachteil? Manchmal sind es ja auch Teams und dann hast du jemanden.
Ja, das kann natürlich auch sein, dass dann einige sagen, oh Gott, jetzt muss ich hier vor meinen Kollegen nur Nummer irgendwie. Und die fühlen sich eher dadurch unter Druck. Das ist, glaube ich, ganz unterschiedlich bei jedem. Ich glaube, wichtig ist, und das war so, habe ich das zumindest gewertet, es ist eine ganz verrückte eigene Welt. Da gilt ein ganz andere Parameter und man muss sich einfach auf dieses Spiel einlassen. Man kann da nicht mit irgendwelchen Sachen kommen, die man kennt oder schon auf der Bühne gemacht hat, sondern ich habe komplett neue Sachen ausprobiert und mich auf dieses Ausprobieren noch eingelassen. Ja. Und das kann, glaube ich, jeder aus jedem Bereich.
Das stimmt. Und dann taucht plötzlich Elias auf, Mbarek, mit dem du ja auch spielst in Der alte weiße Mann. Da kanntet ihr euch aber schon, oder war das neu?
Ja, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob wir uns davor schon, aber wir haben nie zusammen, ich glaube, LOL war das Erste, was wir zusammen gemacht haben und jetzt dieser Film.
Okay, wollen wir noch kurz über Elias in der
Möchtest
Regentonne?
Möchtest du das?
Nein, ich möchte das
Elias
nicht, aber ich habe
mehrere
Redakteure und Redakteurinnen, die hier an der Scheibe kleben und sagen, bitte mach es, die von außen anatmen.
Also, ich stehe ja eher auf blonde Wikinger, habe aber einen Deutschen geheiratet, der noch türkischer aussieht als ich. Ich weiß auch nicht, wo die Liebe halt hinfällt. Deshalb.
Manchmal
Elias,
laufen die Dinge nicht so.
Ich sehe Elias eher so, der ist halt wie so ein netter Kumpel. Ich habe eher das Gefühl, der könnte so mein Brüderchen spielen, aber ich verstehe das.
Oh,
ich verstehe
das. Ist aber auch Pressure, wenn du immer die sexy Rolle hast. Das stelle ich mir auch anstrengend
vor. Nein, er hat wirklich eine Ausstrahlung und ich verstehe das auch, dass dann Frauen so sich nicht mehr beherrschen können neben ihm. Das kann ich ja sehr gut verstehen. Aber das ist so, glaube ich, der Zauber von Elias, der löst das aus.
Hier ist der Sonntagstalk in SR1 und HR3. Ich bin Bärbel Schäfer. Meltem Kaptan ist mein Gast, Schauspielerin und Comedian. Und wieso, Meltem, bekommst du eine Audienz beim Papst? Jetzt mal ehrlich.
Weil der Papst eine Humoraudienz bei sich abhalten
das ist doch
wollte.
Ein Witz.
Ist es wirklich kein. Dachte ich auch. Alle dachten das. Es war auch Whoopi Goldberg und Leute aus Amerika wie Jimmy Fallon und so eingeladen. Alle haben gedacht, das ist wirklich eine Verarschung. Und dann dachte ich aber, Moment, das ist ja wirklich der Vatikan. Vatikansiegel, das kann ja nicht sein. Und dann haben wir alle gedacht, glaube ich, okay, komm, wenn es
dahinter
jetzt,
stecken Joko und Klaas.
Ja, wahrscheinlich. Und wenn das jetzt ein Scherz ist, dann ist es aber der coolste Scherz ever. Wir fahren da jetzt hin. Und dann war das plötzlich wie so ein Klassentreffen beim Papst. Und der Papst hat uns eine Rede gehalten und uns erzählt, wie wichtig er Comedy in der heutigen Zeit findet und uns darin bekräftigt, tatsächlich. Und dann hatten wir alle nochmal die Möglichkeit, mit dem Papst kurz selber zu sprechen und ihm die Hand zu schütteln. Und dann wurden wir gesegnet quasi mit unserem Humor. Also mein Humor ist gesegnet worden.
Okay, das hat natürlich nochmal eine ganz andere Aura. Aber das heißt nicht, dass du jetzt Teile deines Comedy-Programms vor ihm aufgeführt hast.
Nein.
Oder Thorsten Sträter oder der wunderbare Jimmy Fallon. Und dann müsste man gucken, ob er lacht.
Das Lustige war, ich habe dann jemanden dort gefragt, auch einen Geistlichen, und habe gesagt, wie kam es denn, dass sie jetzt uns ausgesucht haben und so.
Die haben so wenig zu lachen.
Und dann hatten die wirklich, die haben gesagt, die hätten ein Komitee und die haben sich mit all unseren Sachen befasst und alles geguckt und so. Und da dachte ich, wie lustig, da sitzen die im Vatikan und gucken unsere Comedy-Programme. Was
Krass.
Ist denn da los?
So schön, dass du unseren Humor da mit Thorsten vertreten hast. Super. Und du bist in die Schule der magischen Tiere. Margit Auer, die diese mega erfolgreichen Bücher ja schreibt, war erst vor kurzem unser Gast und eben Assistentin bei Alter Weißer Mann. Also du hast auch sowas von, du musst auch was Strenges haben.
Ja, vielleicht. Merkst du das nicht? Nee, ja, ich habe sowas
nicht.
Liebevoll übergriffig Dominantes vielleicht. Das kann schon sein. Ich kann auch wirklich, ob du es glaubst oder nicht, kann mich auch mal zurücklehnen und auch passiv sein und auch wirklich so sagen, ach, guck mal, ne? Also ich
die Welt
lass
zieht
die andere
an mir vorbei,
ja,
und die anderen
kann
können
ich
agieren.
Auch. Ich kann auch mal ganz still sein. Ich kann auch alleine kann ich sein, ganz gut. Ich kann aber auch super auch in der Gesellschaft sein. Also ich mag unterschiedliche Facetten und ich bin auch mal ganz leise und ruhig, auch wenn man
aber
das jetzt nicht glaubt.
Nein, ich hatte diese Vermutung gar nicht, weil Menschen, die oft auf der Bühne stehen und viel abgeben an Kreativität, an
brauchen
Energie,
auch das andere.
Brauchen
genau.
auch den Gegenpol. Und das
alles
kann ich
Extreme
mir gut
vorstellen. Ist wie eine Wippe. Wenn du das eine Extreme hast, ja, und klar, wenn du vor so vielen Leuten stehst, dann brauchst du dann auch mal dieses komplett nur bei dir sein und alleine sein, um das wieder auszugleichen.
Was machst du dann?
Extreme.
Fährst du im November an die Nordsee?
Ich bin tatsächlich viel dann in der Natur und ich liebe, also ich bin nicht jemand, der dann irgendwie im Urlaub sich so bräunt und sonnt und dann irgendwie von rechts nach links dreht, sondern ich bin wirklich in einer krassen Natur. Ich liebe weite Natur. Mein Lieblingsland ist Island und dann dieses kühle, frische, weite, das ist das, da komme ich ganz schnell zu mir selber.
Okay, dann darfst du nicht in diesen warmen Geysiren baden,
nein,
aber sonst.
Gott, alles so ab 25 Grad, das ist ja auch so. Ist das ja Klischee. Alle sagen, du bist doch eine Südländerin. Ich sage, nee, ich bin eine Klischee-Südländerin. Also das geht, ich fake. Ich bin eine Fake-Südländerin, denn ich liebe den Winter. Ich bin Wintertyp.
Ich bin in deinem Team, liebe Meltem.
Ja,
es ist
oh
unsere,
Gott,
es ist unsere Jahreszeit. Ich liebe Nieselregen.
Oh, das ist so. Oh. Ja, ich brauche Reisepartner, die mit mir in kalte Länder
gerne,
fahren
gerne,
im
gerne.
Hochsommer.
Gerne, gerne. Ich bin dabei. Ruf mich an.
Mach ich.
Bis jetzt ist es aber erstmal so, bis wir beide in Urlaub fahren, kann man unser Gespräch nochmal nachhören in der ARD Audiothek oder bei SR1 oder HR3 im Podcast. Ich wünsche dir für alle deine weiteren Projekte alles Gute. Dankeschön, liebe Meltem.
Ich danke dir. Es war toll mit dir, meine Liebe.
Bis dann. Schönen
Tschüss.
Sonntag.
Der Sonntagstalk mit Bärbel Schäfer von SR1 und HR3.
Wenn ihr nach diesem Gespräch noch nicht genug von Meltem Kaptan bekommen habt, empfehle ich euch den Podcast Kölner Treff mit Meltem Kaptan und Uschi Glas in der ARD Audiothek. Rund um den Weltfrauentag spricht sie da bei Susan Ling und Micky Beisenherz über die Beziehungen von Frauen untereinander.